Seit weit über 1000 Jahren werden Bibel und Koran meistens wortwörtlich ausgelegt und dazu noch so, dass vor allem nach Gegensätzen gesucht wird. Dabei gibt es aber auch viele Gemeinsamkeiten. Und darum geht es im Buch Bibel trifft Koran von Angelika Walser und Muhannad Kochide. Angelika Walser, wie ist es denn zu diesem Buch gekommen?
Naja, vor einigen Jahren hat ein Redakteur der Salzburger Nachrichten, Herr Bruckmoser, der ist studierter Theologe, auch den Vorschlag gemacht, dass es in den Salzburger Nachrichten ein paar Wochen eine Kolumne geben soll zu einem Thema, das er einem muslimischen Theologen, einer christlichen Theologin vorgibt. Und so läuft das jetzt schon seit einigen Jahren. Und die Kolumne ist ziemlich erfolgreich. Die wird ziemlich viel gelesen. Man kann vergleichen, was sagt die Bibel zu einem Thema? Links und rechts steht dann, was sagt der Koran zum Thema?
Haben Sie das Buch gemeinsam mit Muhannad Kochide geschrieben oder hat jeder einzeln geschrieben und Sie haben sich dann gegenseitig mal neugierig auf den anderen Artikel gestürzt?
Genau so. Also wir haben es nicht gemeinsam geschrieben. Ich wusste nie, was er schreibt, aber ich war immer sehr gespannt, wenn da die Kolumne vor mir lag, was steht denn rechts? Und er hat mir nachher gesagt, er hat genauso geschaut, was steht denn links. Wobei, ich muss sagen, da gibt es natürlich ein Ungleichgewicht. Er weiß über christliche Theologie wesentlich mehr als ich über islamische Theologie.
Schon auf den ersten Blick fallen aber auch mir zum Beispiel Gemeinsamkeiten ein. Zum Beispiel geht es in der Bibel und im Koran sicherlich ums Fasten. Ja, Sie haben auch herausgefunden, dass es wirklich mehr Gemeinsamkeiten gibt, als man auf den ersten Blick so denkt. Und in beiden Büchern, in der Bibel und im Koran, geht es ja ganz oft auch um die Liebe. Und um welche Formen der Liebe denn?
Also es geht in beiden Religionen um die Gottesliebe und es geht um die Nächstenliebe. Im Neuen Testament jetzt in der Bibel greifen wir natürlich zurück auf das Doppelgebot der Gottesliebe und der Nächstenliebe aus dem Ersten Testament. Also insofern ist auch das Judentum natürlich immer präsent. Hier gibt es dann schon im Ersten Testament die Anweisung, man solle sich an den eigenen Stammesgenossen nicht rächen, also an den Kindern des eigenen Volkes. Das wird bekanntlich von Jesus dann vertieft, aber auch ausgeweitet, universalisiert. Letztendlich soll ich Nächstenliebe jedem Menschen entgegenbringen, der in Not ist. Der barmherzige Samariter ist hier das Gleichnis. Wobei Liebe ist immer so eine Sache, das klingt so sehr romantisch. In der wörtlichen Übersetzung ist es eher die wertschätzende Liebe, die Achtung, das Wohlwollen. Und das kann ich also im besten Fall sogar auch dem entgegenbringen, den ich nicht mag und der mein Feind ist. Das ist so, also auf Seiten der Bibel und auf Seiten des Korans gibt es hier sehr wohl auch die Aufforderung, sich gegenüber Fremden vor allem großzügig zu erweisen und das Hab und Gut mit ihnen zu teilen. Das ist die Sure 59. Und das beschreibt die Situation, als Mohammed von Mekka nach Medina flieht und dort von Menschen gastfreundlich und liebevoll aufgenommen wird. Bis heute ist es dann aber anscheinend im Islam, und das habe ich auch neu gelernt, die große Debatte, ja, bezieht sich jetzt dieses Gebot der Nächstenliebe nur auf Muslime oder bezieht sich das auch auf Nichtgläubige? Zum Beispiel bei der Frage der Pflichtabgabe, eine der fünf Säulen des Korans. Und hier gibt es natürlich jetzt verschiedene Theologien. Die Freiheitstheologie von Muhannad Kochide sagt, naja, Liebe, wenn ich die durch Gott begründe, dann richtet sie sich auf alle, also auch auf Nichtgläubige. Aber natürlich gibt es da auch andere Interpretationen. Also sprich, diese Frage, ist es jetzt universal oder richtet sich nur an die eigenen Leute? Das haben christliche und islamische Theologie definitiv gemeinsam.
Und natürlich kann man auch innerhalb des eigenen Kreises sozusagen auch viel diskutieren, wie man genau die Bibelstelle oder eben natürlich bei den Muslimen, wie man die Koranstelle interpretiert. Das war jetzt ein Beispiel. Frage ist, werden denn dann auch in dieser Gemeinsamkeit zeitgleich auch Gegensätze deutlich, wenn man sich manche Stellen genauer anschaut?
Ja, das wird sehr wohl deutlich, dass es natürlich verschiedene theologische Schulen gibt. Insgesamt glaube ich trotzdem, dass ein liberaler Zugang zu diesen Fragen und ein Zugang, der mit der historisch-kritischen Methode arbeitet, also sich darüber im Klaren ist, dass diese Texte ja nicht vom Himmel fallen, sondern einen religiösen, kulturellen, geschichtlichen Background haben, dass wenn wir diese Methode anwenden, dass wir dann auf wesentlich mehr Gemeinsamkeiten stoßen als auf diese Gegensätze. Wir wollten das auch gar nicht aufmachen, weil sonst läuft es immer drauf raus, der Islam ist irgendwie kriegerisch und das Christentum ist friedlich. Und allein schon, wenn man in die Geschichte blickt, weiß jeder Mensch, das stimmt so nicht.
Es sind spannende Stichworte, alleine wenn man die Überschriften schon vom Inhaltsverzeichnis durchliest. Da geht es um Frieden, um Erlösung, um die Rolle der Frau. Da gibt es ganz viele Themen, die vorkommen. Es gibt aber auch noch zum Beispiel ein weiteres Thema, das in beiden großen Büchern vorkommt. Das ist zum Beispiel das Thema der Wunder. Wo liegen denn da die Gemeinsamkeiten?
Auch da ist die Frage, liest man das wörtlich? Und steht dann relativ schnell an, weil, sagen wir mal, also schon für christliche Theologen sind dann Wunder sozusagen ein bisschen peinlich. Also in einer Welt, wo man die Dinge rational angeht, dann sind diese Wunder Jesu irgendwo, naja, leicht irrational und peinlich. Und es sagen einem schon die Kinder in der Schule, was soll das denn? Wenn man die natürlich liest unter dem Begriff des Zeichens, also Semeion wird hier im Neuen Testament genommen, dann sind es Dinge, die man sehen kann, wenn man glaubt, wenn man auf die Liebe Gottes vertraut. Und dann sind diese Wunder nicht die Durchbrechung irgendwelcher Naturgesetze, sondern dann sind es Hinweise auf dem Weg für spirituell denkende Menschen. Und genau dieselbe Debatte haben wir im Islam auch. Da gibt es natürlich auch die Rationalisten, die am liebsten alles wegerklären wollten. Und die Perspektive des Glaubens, die sagt, es gibt Wunder jeden Tag und man muss sie nur sehen. Und da führt dann Muhannad Korchide die verschiedenen Schulen an, auch welche Wunder eigentlich den Gestalten zugeschrieben werden. Muhammad zum Beispiel werden gar keine Wunder zugeschrieben, interessanterweise, sondern den großen Gestalten, die wir auch haben, also Mose und Abraham, die wirken im Koran Wunder. Und dann haben die verschiedenen Traditionen islamischer Gelehrter ausgelegt, was das Wunder jeweils bedeuten soll. Ja? Also auch da haben wir das Bemühen eigentlich, Wunder in unsere Zeit hinein zu übersetzen, könnte man sagen.
Wenn ich jetzt 10 verschiedene Personen frage, ob sie mir eine und dieselbe Bibelstelle auslegen, wird vermutlich jeder was anderes sagen, also seinen persönlichen Blick drauf werfen. Ich denke, dass das bei der Auslegung des Koran auch nicht anders ist. Welches Verständnis von der Auslegung der Bibel und des Korans liegen bei Ihrem Buch zugrunde?
Also wir haben beide als Grundlage die historisch-kritische Methode. Das heißt, zunächst einmal werden diese heiligen Texte als Zeugnis geschichtlicher Ereignisse gelesen. Und damit ist verbunden, dass ich da auch nicht aus jedem einzelnen Satz, den ich am besten noch im Zusammenhang noch heiße, normative Ansprüche ableiten kann. Also so soll es sein. Ja? Das ist ganz stark, bei Herr Korchide legt er immer wieder sehr viel Wert darauf, wenn es um Aufforderungen zum Krieg geht, dann sind das Aufforderungen, von denen er sagt, die spiegeln innerislamische Auseinandersetzungen um den Propheten Mohammed wider. Die muss ich deskriptiv lesen als Zeugnis einer vergangenen Epoche. Wenn ich daraus Normen ableite für heute, dann bin ich ganz schnell bei einer Legitimation von Gewalt. Das verbindet uns beide, also die historische kritische Methode und damit wirklich ein fundierter wissenschaftlicher Zugang.
Was hat Sie persönlich am meisten überrascht beim Lesen ja auch der Texte über den Koran und den Vergleich mit der Bibel?
Also erst einmal war mir nicht bewusst, dass Allah so häufig als der Gott der Liebe, als der Gott des Friedens im Koran vorgestellt wird. Das war mir nicht klar, dass in jeder zweiten Sure ein Verweis auf diese Liebe Gottes ist. Das hat mir so noch nie jemand beigebracht einfach. Das Zweite sind dann auch einzelne Suren, wo es zum Beispiel um die Erschaffung des Menschen geht. Das fand ich hochinteressant, weil ich da im Koran etwas erkenne, was wir dann auch in der christlichen Tradition haben, allerdings weniger in der Bibel, als dann überliefert durch Aristoteles, auf den sich islamische Gelehrte und christliche Gelehrte gleichermaßen beziehen. Ja. Da wird so gesagt, wie der Mensch erschaffen wird, dass er zuerst aus Lehm kommt und dann so phasenweise wird er sozusagen veredelt und am Ende erhält er eben den Geist Gottes. Und das ist, und zwar beide Geschlechter. Und das war für mich so eine Schlüsselstelle, wo ich gedacht habe, ach, schau mal an, das ist im Islam genauso da wie in unserer christlichen Tradition. Und das fand ich sehr, sehr spannend.
Die Bibel gibt Antworten auf viele Lebensfragen, der Koran aber auch. Und dass beide Bücher viele Gemeinsamkeiten haben, haben Angelika Walser und Muhannad Korchide herausgefunden. In ihrem Buch Bibel trifft Koran können Sie sich ins Thema noch vertiefen, wenn Sie mögen. Da gibt es auch spannende Kapitel zum Beispiel zum Thema Frau oder Gender. Ja, und im Buch können Sie also nachlesen. Tirolia Verlags, der Verlag, da ist es erschienen. Und ich danke Ihnen jetzt, Frau Walser, herzlichen Dank.
Danke, danke.